Vor 14 Tagen bin ich in diese Serie gestartet, unerschütterlich, und ich habe gesagt, sie wird uns an Grenzen bringen. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr. Unerschütterlich. Hey, es kann sein, dass sie sich auf die eine oder andere Art an Grenzen bringt, an ganz, ganz verschiedene Grenzen. Für manche liegt die Grenze darin, dass sie jetzt gerade unfassbar Erschütterliches erleben. Und dann herzlich willkommen in meiner Welt. Mir geht es so. Mein Leben ist gerade unfassbar erschüttert. Vor einer Woche ist mein Bruder gestorben, und was mich so sehr erschüttert, ist nicht der Tod. Der Tod wird jeden von uns erreichen, das ist 100% sicher. Aber Sterben erschüttert mich. Sterben erschüttert mich extrem. Meine Frau hat seit jetzt dann fast 10 Jahren chronische Schmerzen. Es war eine Woche wie noch nie. Es war so intensiv, es war so heftig, es war so abartig für uns. Es erschüttert mich zutiefst. Heute Nacht haben wir so gut wie nicht geschlafen. Wir saßen irgendwann, weil wir es einfach nicht mehr ausgehalten haben, am offenen Fenster waren, am Beten. Und aus tiefstem Herzen haben wir gemerkt, dass Gott uns weglenkt von diesem Schmerz hin zu unseren Freunden nach Tel Aviv. Und wir haben gebetet für unsere Freunde, die sind Pastoren im ICF in Tel Aviv. Und die sind, die haben auch den ICF wie wir, aber dieses ICF ist ein Luftschutzbunker. Und die sind heute Nacht, kam die fast die ganze Kirche zusammen, und die sind in den Bunker gegangen. Und die Kirche sitzt jetzt in dem Bunker und feiert Celebration. Und sie haben uns heute Morgen ein Video geschickt, und es geht ihnen gut. Und sie sind einfach so froh und dankbar, dass wir für sie mitbeten und sie begleiten. Und das erschüttert mich. Genauso sind André und Irina in Kiew, ICF-Pastoren, die wir kennen, die dort mittendrin sitzen, und das erschüttert mich. Und vielleicht ist dein Leben auch so, dass es dich gerade einfach erschüttert. Und dann geht's dir vielleicht ähnlich wie mir und du sagst so, wow, unerschütterlich, das ist fast schon wie ein Hohn. So geht's mir gerade manchmal. Ich empfinde manche Bibelverse, manche Aussagen fast wie ein Hohn so in das Leben reingesprochen. Aber es geht in dieser Serie ganz eindeutig nicht um irgendein Patentrezept. Es geht nicht um Lifehacks. Es geht nicht darum, dass ich dir jetzt ein paar schlaue Sätze um die Ohren haue und dann ist Schluss mit Erschütterung. Nein, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, Erschütterung zu vermeiden. Denn die sind uns vorausgesagt. Die kommen, die werden kommen. Und auch in deinem Leben werden sie sein. Das ist Gewissheit. Es geht darum, wie können wir trotz oder in diesen Erschütterungen bestehen. Und ich würde am allerliebsten jetzt einfach vorspulen und die nächsten 27 Minuten der Predigt auslassen und gleich mit dem Schluss weitermachen. Aber dann würdet ihr nicht verstehen, von was ich rede. Deshalb machen wir doch am Anfang weiter. Vielleicht ist deine Grenze eine ganz andere mit dieser Serie. Wir reden in dieser Serie über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wir reden über Wesen, über Persönlichkeiten, über eine Realität, die du nicht sehen kannst. Und vielleicht ist das deine Grenze, dass du sagst, boah, nee, das ist so spooky, das ist mir unheimlich, weiß ich nicht. Wobei, by the way, wir haben das letzte Woche gehört, wir glauben an ganz, ganz, ganz vielen Stellen unseres Lebens an Dinge und kalkulieren mit Dingen, die wir nicht sehen können. Eigentlich ist es eine Normalität, in der wir leben. Aber vielleicht ist das deine Grenze. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, da liegt die Grenze vielleicht in dem, dass du sagst, wow, das alles, was jetzt so gesprochen wird in dieser Serie, das finde ich eigentlich alles gut. Und ich finde das richtig und ich kann es auch glauben, aber ich kann es nicht leben. Du sagst, hey, die Dinge, die ich da höre, vor allem heute auch hören werde, ja, ich kann sie bejahen und ich stehe dazu, aber ich bekomme das nicht umgesetzt in meinen Alltag, in mein Glaubensleben hinein. Da ist deine persönliche Grenze. Und ich möchte jetzt für uns hier in dem Raum in Reutlingen, hier in dem Raum in Balingen, hier in dem Raum in Münzingen beten, dass Gott deine Grenze sprengt. Vater, wir gehen jetzt hinein in diese Predigt in der Erwartung, dass du zu uns redest. Wir wollen uns dir ausliefern. Wir wollen von dir hören. Und ich bete, dass du unseren Rahmen verschiebst, dass du die Grenze sprengst, dass du sie weiterfasst. Herr, dass wir trotz unserer persönlichen Erschütterungen in der Lage sind, uns dir auszuliefern. Dass wir trotz unserer Fantasiebegrenzungen in der Lage sind, dir zuzuhören. Und ich bete, dass du uns immer fähiger machst, das auch zu leben, was wir im Kopf erfahren. Jesus, es ist deine Zeit, der Raum gehört dir, in deinem Namen. Amen. Die Bibel ist keine Betriebsanleitung. Ich höre das immer wieder und ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe in christlichen Kreisen. Die Bibel so als Betriebsanleitung, so funktioniert das Leben. Du musst nur da drin suchen, dass du die richtige Stelle findest. So nach dem Q&A, Problem, dann Bibelstelle, dann Lösung. Und aber genau das ist die Bibel nicht, das ist nicht ihr Verständnis. Die Bibel ist eine Ansammlung von Berichten von Menschen, die mit Gott gelebt haben. Es sind Berichte von Menschen, die mit Gott gelebt haben, die Erfahrungen gemacht haben mit Gott, und zwar natürliche und übernatürliche Erfahrungen, und die ihr Bericht weitergegeben haben. Und Gott hat diesen Bericht inspiriert, sodass du ihn, wenn du ihn liest, auch inspiriert wirst und Gott besser kennenlernst. Und so sollten wir die Bibel auch erleben und erfahren als ein Bericht von jemandem, der sagt, ich habe das mit Gott erfahren, ich habe Gott so und so erfahren. Und dann wirst du auf einmal merken, yo, da bleiben ganz, ganz viele Fragen offen, auch in der Bibel, zum Glück. Weil sie ist eben nicht irgendein durchgestyltes Kunstinstrument, sondern das sind Menschen wie du und ich, die diesen Gott, der zwar erfahrbar ist, aber nie in seiner Gesamtheit greifbar ist, erlebt haben. Und deshalb ist diese Bibel auch so voll von verschiedenen Deutungsebenen. Das ist jetzt so ein ganz klein bisschen, irgendwann hast du es auch mal im Deutschunterricht gehört, aber vermutlich hat es geschlafen oder es vergessen oder so. Man kann in einem Text, in Wort, in Sprache verschiedene Ebenen ansprechen. Und das kennen wir, die allermeisten zumindest von uns aus Comedy heraus. Ja, das triggert was in dir, du kannst lachen, das ist so ein bisschen Entfremdung, das ist ein bisschen Spiegel deines Alltags. Und auf einmal merkst du, aha, in Worten stecken verschiedene Deutungsebenen. Und so ist es in der Bibel auch. Und da ist tatsächlich so diese erste Ebene des Berichtswesens der Bibel. Das sind historische Berichte. Menschen haben etwas erlebt. Und natürlich bei historischen Berichten, da muss die Wissenschaft irgendwann sagen, ha, stopp mal, war das überhaupt so? Und dann gibt es eine historisch-kritische Forschung, die sagt, ich will wissen, war das denn tatsächlich so? Und das Spannende, das finde ich irgendwie Humor Gottes, fast alles, was historisch-kritisch in Frage gestellt wird, wird so 30, 40, 50 Jahre später dann widerlegt. Und das ist für mich Humor, den Gott irgendwie hat, und ich finde es spannend. Aber diesen Prozess gibt es. So, und jetzt gibt es aus dieser historische Ebene in der Bibel eine zweite Ebene. Und die ist deutend, die ist prophetisch, die spricht über die unsichtbare Welt die gleichen Worte. Könnt ihr folgen? Gleiche Worte meint etwas Geschichtliches und gleichzeitig etwas Prophetisches. Ein Riesenbeleg ist das Buch Daniel. Das Buch Daniel ist geschichtlich ein Bericht von einem jungen Mann, einem Hebräer, der aus seinem Land entführt wurde und bei einem König gelandet ist. Ein Geschichtsbericht und gleichzeitig ein riesenprophetisches Buch. Ein Buch, das vor über 2000, 2500, 3000 Jahren schon beschrieben hat, warum es heute zwischen Iran und Israel Raketen fliegen. Das ist die prophetische Ebene, die da mit drin steckt. So, und deshalb ist es für uns manchmal so mega schwer, mit der Bibel umzugehen. Manchmal überfordert sie uns mit diesen zwei Ebenen. Und wir sind da irgendwie, merken wir, boah, das ist echt, ist das jetzt geschichtlich, historisch, ist das prophetisch, ist das, was ist es denn eigentlich? Wir sollten anfangen, nicht die Bibel in Frage zu stellen, wenn wir Fragen haben, sondern uns in Frage zu stellen. Die Bibel einfach mal als Gesetz hinstellen und sagen, die ist da, die ist auch richtig so, wie sie da ist, und gleichzeitig akzeptieren, sagen, ich verstehe aber manches nicht und das ist okay so. Aber ich brauche ein Vertrauen hinein. Jesus sagt mal zu einem sehr, sehr, sehr gebildeten Lehrer, er sagt, ihr glaubt mir nicht mal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? So, die Bibel braucht einen Vertrauensvorschuss. Denn sie wagt es, sowohl vom Irdischen als auch vom Himmlischen zu sprechen. Aber Jesus weiß, dass uns das schwerfällt. Deshalb sagt, hey, glaubt das Irdische und vertraut dem Himmlischen. Und das ist aber manchmal so ein sich hingeben. So ein, hey, wow, spooky, aber ja, lass uns mal stehen. Und ich lade dich ein, das ganz speziell heute in dieser Predigt zu machen. Zu sagen, ich verstehe es vielleicht nicht gleich, aber ich vertraue mal. Nur so als Ausgangsbasis. Warum wird unser Leben manchmal so brutal erschüttert? Wie ich es gerade beschrieben habe, der eine oder andere in seinem Leben auch erfährt. Warum ist das so? Ich möchte mit dir in eine Bibelstelle eintauchen, die du sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal gehört hast, möglicherweise super gut kennst und vielleicht ist trotzdem etwas drin, was dich heute nochmal neu anspricht. Wir steigen ein in 1. Chronik 17. Das ist so das Ganze mit Saul und David und diese Königsgeschichten und so, die da sind. Und da heißt es, die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes-Damim auf, zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. So, zwei Ebenen der Bibel. Und ich beginne einfach mit der sichtbaren, weil das ist immer leichter. Das kann man sich besser vorstellen. Sichtbare Ebene hier, relativ easy. Zwei Volksgruppen treffen aufeinander. Und zwar in kriegerischer Absicht. Das ist nicht so schwer sich vorzustellen. Wie gesagt, ist auch heute an der Tagesordnung. Heute Iran, Israel, Ukraine, Menschen führen Krieg. Das wird hier geschildert. Die Philister, irdische Ebene, ist ein Teil der Kanaaniter. Also es ist ein Teil der Menschen, die in diesem Land Kanaan gelebt haben. Sie sind Bewohner des Landes, die gegen Gott gehandelt haben. Sie waren ein Volk, das nicht an Gott geglaubt hat, das Götzen angebetet hat, das ganz wilde, okkulte Dinge getrieben hat. Die waren in diesem Land und Gott beschloss, sie durch die Israeliten zu vertreiben. Es ist einfach nur weltlich sichtbare Welt. Juda ist ein Teil von Israel. Und zwar dazu aufgefordert von Gott, dieses Land in Besitz zu nehmen. Sie haben einen Auftrag bekommen, hey, geht dorthin, vertreibt die Philister, das ist euer Land, da sollt ihr hingehen. So, was passiert in der unsichtbaren Welt? Und das ist jetzt super spannend, weil viele, viele Menschen stellen Fragen über Kriege in der Bibel. Und es gibt Rückschlüsse, das ist wichtig, dass wir sie verstehen. Wann immer im ersten Teil der Bibel von einem Krieg geredet wird, ist das ein physisches Bild für das, was du im zweiten Teil der Bibel in der geistlichen Welt findest. Das ist ein mega spannender Zusammenhang. Das, was im ersten Teil der Bibel zwischen Menschen physisch passiert und immer wenn es um Krieg geht, ist es ein Symbol für etwas, das wir in der geistlichen Welt heute erleben. Gut, lesen wir weiter. An einem Bergkamm standen nun die Philister am Hang gegenüber der Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gat. Er war über 3 Meter groß. So, erste Ebene, sichtbares Verständnis. Warum über 3 Meter groß? Ich bin auf den Zentimeter genau 2 Meter groß. Das ist für die meisten Menschen groß. Ich bin ziemlich klein gegenüber Goliath. Da ist jetzt nochmal ein Meter drauf. So, ist das Humbug? Ist das Übertreibung? Ist das einfach so irgendwie deutend zu verstehen? Nein, ist es nicht. Und es ist super, super spannend. Es gibt Ausgrabungen von Philistergräbern und man hat herausgefunden, dass dieses ganze Volk komplett überdurchschnittlich groß war. Und man hat Skelette gefunden, die belegen, dass es Menschen gab, die 3 Meter groß sein konnten. Aufgrund des Skelettes kann man das belegen. Das ist so eines dieser historisch-kritischen Dinge. Ja, man hat gesagt, hey, das ist nur Geschichte. 50 Jahre später hat man länger gegraben, hat man mehr gefunden und sagt, nee, ist nicht nur Geschichte. Wir haben es gefunden. 3 Meter groß. Warum wird es hier beschrieben? In der Bibel wird etwas geschildert. Ich gebe zu, in unserer Fantasie ist es schwer zu greifen. Am Anfang dieser Erde gab es Gottes Söhne, Geistwesen, die sich mit den Frauen dieser Erde eingelassen haben. Hey, und ich verstehe sie. Ihr Frauen seid einfach schön. So, und das haben die Gottes Söhne auch so empfunden. Und sie haben sich eingelassen mit den Frauen. Und die Kinder, die daraus entstanden sind, so spooky das jetzt für dich klingt, die Bibel sagt, daraus sind Riesen entstanden. Das Problem ist aber, das war so nicht gedacht. Das sind Wesen, die geistlich entstanden sind und hier nicht hergehören. Und Gott hat dem einen Riegel vorgeschoben. Aber es war so und sie sind so entstanden. Und Goliath ist einer dieser Nachfahren dieser Riesen. Und jetzt geht es menschlich um eine Kriegsszene, aber geistlich geht es darum, dass 2 Geistwelten aufeinander prallen. Da findet ein Kampf statt, der nicht irdisch ist. Und genau das ist, wenn du heute Nachrichten liest. Das, was heute Nacht geschehen ist zwischen Iran und Israel, hat eine menschliche Komponente und es hat auch eine geistliche Komponente, die da gerade geschieht. Goliath steht für einen Gegner aus der geistlichen, nicht sichtbaren Welt. So, und wisst ihr, was diese Gegner machen? Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte. Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Menschliche Ebene. Einfach zu verstehen. Man nannte das Stellvertreterkriege. Fand ich ehrlich gesagt wesentlich sympathischer. Muss ich mir ganz ehrlich sagen, fände ich auch heute manchmal noch spannend. Ich weiß nicht, ob ich in Friedrich Merz als MMA-Kämpfer im Käfig sehen will, aber so an und für sich finde ich das den sympathischeren Weg des Krieges. Ja, man hat dieser Goliath kämpft und er sagt, und einer von euch kommt und kämpft und wenn das ausgegangen ist, dann haben wir ganz, 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 ganz viel Blut nicht vergossen. An und für sich mal keine schlechte Sache auf menschlicher Ebene. Aber lese es bitte geistlich. Und jetzt merkst du schon, da steckt unfassbar viel drinnen, was ich heute in einer Predigt gar nicht alles sagen kann. Aber hier geht es darum, dass die Geistwesen der Riesen, sie tauchen auf und sie verhöhnen und sie verspotten Gottes Volk. Sie provozieren, sie brüllen an gegen Gottes Volk und gegen Gottes Stimme. Und jetzt frage ich dich bei all diesen ganzen spooky Geschichten, dein ganz persönliches Leben, du, wie du letzte Woche warst, vorletzte Woche warst, hast du auch geistliche Riesen? Gibt es bei dir auch Goliaths? Also ich kenne die. Wow, ich kenne die mega gut. Und wisst ihr, Goliaths machen immer das Gleiche. Der Teufel ist nicht harmlos, lasst uns nicht da irgendwie naiv sein, aber er ist nicht kreativ. Er arbeitet immer im gleichen Muster. Und das Muster von ihm ist, dass er immer gegen das anbrüllt, was Gott dir verheißen hat. Das ist erst immer das gleiche Muster. Gott hat dir etwas verheißen in deinem Leben. Vielleicht hast du erfahren in einem Gottesdienst, in einer Predigt, in einer Bibellese, hey, Gott liebt mich. Ich finde Anerkennung bei Gott. Gott vergibt mir, Gott erlöst mich. Gott hat mir eine Berufung geschenkt. Gott hat mir Gaben gegeben. Gott hat mir, ich weiß nicht was. Es gibt eine Zusage in deinem Leben von Gott, die hast du erfahren. Und jetzt taucht ein Goliath auf. Oh, Gott meint's nicht gut mit dir. Glaubt es mal ja nicht. Gott hört dir übrigens gar nicht zu. Also wenn du betest, da ist Gott gerade auf dem Klo. Der ist gerade beschäftigt mit deinem Nachbarn, weil den hat er eh lieber. Aber dir hört er nicht zu, wenn du betest. Du bist ihm egal. Gott interessiert sich gar nicht für dich. Erlösung. Kannst du dir wirklich sicher sein, dass du erlöst bist? Schöpfung nach Ebenbild Gottes? Guck dich mal an. Und vielleicht geht's dir wie mir, vor allem heute. Heute Morgen hier im Worship. Und Goliath brüllt. Und er brüllt so fürchterlich laut, dass er dir wirklich Angst macht. Und es erschüttert dich. Aber diese Bibelstelle geht weiter. Dieser kleine Hirtenjunge David nimmt einen Stein, er nimmt eine Schleuder und er erschießt Goliath. Und er geht noch hin zu diesem schon erschossenen Goliath, nimmt sein Schwert, seine Waffe und sticht ihm diese Waffe ins Herz. Ist jetzt nicht unbedingt kindertauglich, zumindest nicht, wenn man es nicht ganz erklärt. Dieser David erlegt den Goliath. Und jetzt kann es sein, dass du, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wenn du mal irgendwann so ein Übergabegebet gesprochen hast, wenn du unterwegs bist mit Jesus, dann hast du vielleicht erlebt, dass so ein Goliath schweigt. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht wie ich. Und ich habe das wirklich schon oft erlebt. Befreiung. Wow, Goliath ist tot. Und du denkst so, oh yes, come on, jetzt beginnt das wahre Leben. Jetzt geht's von Glory to Glory. Jetzt bin ich heilig, jetzt bin ich, wow, ich bin die Goliath ja los. Und du denkst so, jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Und dann passiert etwas, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gekrönt worden war, zogen sie mit ihrem Heer nach Israel, um ihn zu stellen. Doch David wurde rechtzeitig gewarnt und zog ihnen mit seinem Heer entgegen. Die Philister besetzten unterdessen die Rephaim-Ebene. Hey, David kam gerade von der Krönungszeremonie. Ist jetzt eine lange Geschichte, wie er König wurde, aber er wurde gekrönt zum König. Er hat diesen Moment erreicht, die Verheißung, die viele, viele, viele Jahre und ganz, ganz viel Schmerzen und Leid und Traurigkeit und alles gebraucht hat. Der Höhepunkt war erreicht. Er ist gekrönt worden in Herrlichkeit, im Glanz, mit Macht ausgestattet, mit Autorität, mit Reichtum, mit allem, was dazugehört. Hey, er hat diesen Punkt erreicht und dann Philister again. Wie jetzt? Moment mal, der Philister, der hat doch behauptet, wenn man ihn erlegt, dann werden sie zu Sklaven. Ja, das ist übrigens immer mit dem Bösen so, der lügt immer. Die Philister kamen wieder, sie tauchten wieder auf. Und jetzt merkst du die geistliche Ebene dieses Berichtes. Vielleicht kennst du das auch. Du hattest Goliath schon besiegt in deinem Leben. Die waren schon tot. Selbstzweifel, Undiszipliniertheit, Unglaube, schlechte Gewohnheiten, Wutausbrüche, Lügen, Abhängigkeiten, Pornografie, All diese Dinge. Du hattest es schon besiegt. Es war tot. Und jetzt kommt's wieder. Und da gibt es eine super spannende Erklärung in der Bibel. Der Herr ließ einige Völker im Land Kanaan bleiben, um Israel auf die Probe zu stellen. Auch wollte er die neue Generation lehren, wie man Krieg führt. Denn sie hatte die Eroberung Kanaans nicht miterlebt. Folgende Völker wohnten weiter im Land. Die Philister mit ihren 5 Fürsten, die Kanaaniter und Sidonier und alle Hiviter. Hey, da bleiben Kämpfe in deinem Land. Die sind nicht weg. Und nein, es ist nicht eine Lüge, dass Goliath getötet wurde. Das brauchst du nicht anzweifeln. Die Kämpfe bleiben. Gott hat Philister übrig gelassen in deinem Leben. Und er hat eine Absicht dahinter. Hey, und die erste Zusage, die da drin steckt, Gott hat es zugelassen. Ich habe Nächte hinter mir, ich habe an allem gezweifelt, an allem. Aber Gott lässt zu. Wer ist der Akteur? Es ist Gott. Wer hat die letzte Macht? Gott. Wir haben eine Theologie, die ist so schräg in unserem Land, in dem der Teufel und Gott auf eine Ebene gestellt wird. Man nennt das Dualismus für die Studenten unter uns. Es ist ein Riesen-Bullshit. Gott und der Teufel sind nicht auf Augenhöhe. Gott ist in Kontrolle, ob du es siehst oder nicht, ob es rüttelt, ob es schüttelt, ob es sich so anfühlt oder nicht. Gott hat die Kontrolle. Aber er lässt diese Philister, er lässt sie in deinem Leben. Aber über diese Kämpfe, die du hast, gibt es eine spannende Aussage. Doch David wurde rechtzeitig gewarnt und zog ihnen mit seinem Heer entgegen. Die Philister besetzten nur die Rephaim-Ebene. David wurde gewarnt. Du bist gewarnt. Es gibt diese Kämpfe in deinem Leben. Und da gibt es so eine geniale Bibelstelle in einem Brief, den Paulus geschrieben hat. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Hey, was ist das Schlüsselwort? In der Grundschule musste man Schlüsselwörter unterstreichen. Ich fand das blöd, habe ich nie gemacht. Heute bereue ich es manchmal, deshalb muss ich immer so mühsam Schlüsselwörter suchen. Heimtückisch. Heimtückisch sind die Kämpfe. Hey Leute, seid bitte nicht naiv. Wir sehen den Teufel nicht direkt ins Auge. Er ist heimtückisch. Wenn wir ihn sehen würden, dann würden wir es checken, aber er versteckt sich. Er kommt so verschoben in dein Leben hinein, dass du im Leben nicht drauf kommst, dass das ein geistlicher Angriff ist. Du fängst irgendwie an, auf dieser menschlichen Ebene zu agieren. Du ackerst und kämpfst und machst und tust, aber es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein versteckter, ein heimtückischer Angriff, der da kommt. Aber du bist dem nicht schutzlos ausgeliefert. Es gibt einen Schutz für dich in diesen Kämpfen. Ich hoffe, du kannst noch ein ganz klein bisschen. Ich habe noch einen wichtigen Aspekt. Während David sich vorbereitet, besetzen die Philister die Rephaim-Ebene. Und manchmal gibt es Wörter in der Bibel, da muss man wirklich nachschlagen. Man muss schauen, was heißt das eigentlich überhaupt? Und ich dachte so, hey, die einen irgendwie so Eichenebene ist halt irgend so ein Tal, Ermstal, irgend so Zeug und Rephaim ist halt auch irgend so ein Tal. Nein, ist es nicht. Rephaim hat 2 Bedeutungen. Das erste, Rephaim ist ein kanaanitisches Riesenvolk, das jenseits des Jordans lebt. Das ist die Abgrenzung zu Israel. Rephaim ist nicht Israel. Mehr brauchen wir mal nicht verstehen, aber das müssen wir verstehen. Rephaim ist nicht Israel. So, und Rephaim steht, und da bin ich erschrocken, als ich es gelesen habe, er steht für die Verstorbenen, die sich im Totenreich befinden. Und jetzt muss man jüdischen Glauben verstehen. Im jüdischen Glauben gibt es einen Vorraum, einen Scheol, in dem die Toten drinnen sind. Und der Jude sagt, wer mit Gott ist, der verwendet das Wort wandeln. Und wir würden sagen, wieso die zwei Verliebten so Händchen halten? So, ich wandle mit Gott. Und wer nicht wandelt mit Gott, der ist ein Rephaim. Der ist nicht mit Gott am Wandeln. So, wen besetzen die Philister? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wen besetzen sie? Das Tote. Das nicht bei Gott. Hey, es ist wichtig, dass wir diese Dimension begreifen, was im nicht sichtbaren Bereich passiert. Ich werde immer wieder gefragt von Menschen, kann ein hingegebener, wiedergeborener Christ besessen sein vom Teufel? Ich sage dir, nein. Es kann Teilbereiche in deinem Leben geben, die du nicht unter Kontrolle hast. Aber du kannst nicht mehr besetzt sein, weil die Philister bekommen nur Rephaim. Wenn du durch Jesus neu geboren bist, kann dich der Teufel nicht mehr besetzen. Das geht nicht mehr. So, der entscheidende Punkt, ich komme zum Schluss. Der entscheidende Punkt an diesen Bibelstellen, wir müssen lernen, Bibel auf Jesus zu lesen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ich weiß nicht, wie oft ich Predigten über David und Goliath gehört habe. Wie oft ich gehört habe, dass wir Christen unseren Goliath gegenübertreten sollen. Dass wir unsere Goliath besiegen sollen. Dass wir die Kämpfe gegen die Philister führen sollen. Aber wisst ihr, in diesen Berichten steht David nicht für dich und mich. Es ist wichtig, matchentscheidend, dass wir das begreifen. David steht für Jesus Christus. Jesus Christus hat den Goliath besiegt. Erinnert ihr euch noch? Schick uns den einen von euch. Selbst Goliaths sind prophetisch. Schick uns den einen. Und wenn der mich besiegt, dann werden wir eure Sklaven. Hey, das ist eine geistliche Dimension, in der du und ich leben. Stell dir das bitte mal vor, die Dämonen werden zu Sklaven von uns. Weil Jesus sie besiegt hat, weil er sie vernichtet hat. Hey, wenn wir anfangen, unsere Kämpfe selber zu kämpfen, und ich weiß wirklich, von was ich rede, wenn wir kämpfen, wir gehen kaputt. Du wirst müde, du wirst ausgebrannt, du verlierst Lebenskraft, du bist wirklich am Boden zerstört, wenn du deine Kämpfe kämpfst. Lasst uns nicht so naiv sein, zu sagen, hey Goliath, hier bin ich, come on, ich habe auch eine Schleuder. Er wird dich platt machen. Aber Jesus hat diesen Kampf für dich angenommen und er kämpft ihn heute noch. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jesus hat über die Dämonen in deinem Leben gesiegt. Ich hatte keinen blassen Schimmer heute Nacht, wie ich heute predigen soll. Unerschütterlich. Aber ich muss diesen Kampf nicht kämpfen. Jesus hat schon gesiegt. Jesus hat diesen Kampf schon gewonnen. Und wir sind mitten im Schlachtfeld noch. Hey, um uns rum rüttelt und schüttelt und tut es. Und es schmerzt manchmal fürchterlich. Aber lasst uns den Blick erheben auf Jesus Christus, den Sieger in Ewigkeit. Lasst uns aufstehen für dieses nächste Lied. Lasst uns aufstehen und einen Lobpreis daraus machen. Und hey, ganz ehrlich, es geht mir jetzt nicht darum, dir zu sagen, dass deine Erschütterungen harmlos wären. Das will ich nicht sagen. Ich möchte nicht Dinge schönreden, die dich gerade quälen. Aber lasst uns den Blick erheben auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er, der unseren Glauben trägt, nicht wir. Jesus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich ehren, weil du bist unerschütterlich. Und wenn alle Schöpfung wankt und weicht, wirst du stehen bleiben. Wir geben dir alle Ehre dafür. Amen.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.